Ich rede ja immer ganz gerne über Filme und vor allen Dingen Filme, die auch beeindruckend sind. In dem Fall habe ich einen Gast hier und zwar Tom von Rotzfrech Cinema. Den habe ich persönlich jetzt schon zum zweiten Mal hier und freue mich auch, jetzt wieder Ihnen sprechen zu können. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Ja, beim letzten Mal, da war es September, da war alles noch ein bisschen wärmer, noch ein bisschen anders und wir haben über einen sehr interessanten Film gesprochen, den wir jetzt auch noch mal ein bisschen einführen wollen, weil vielleicht kann man ihn ja, ich glaube, episodenweise kann man ihn sogar ein bisschen im Internet auch sehen, glaube ich. Kann das sein?
Es gibt nur den Trailer im Internet.
Ach. Da habe ich jetzt, es gab irgendwas so eine Seite wie Urban sonst was.
Genau, und die haben nur andere Videos zum Thema verlinkt, aber nicht den Film an sich.
Okay, das sollte auch so sein, sonst gibt es ja Ärger mit dem Verleih. Pixadores heißt übrigens der Film, oder er wird anders ausgesprochen, Pixadores.
Genau, irgendwo. Also ich krieg's auch nicht so gut auf Portugiesisch hin.
Genau, man muss dazu sagen, das geht um Graffiti-Sprayer in Sao Paulo in Brasilien. Und da werden wir auch gleich drüber reden, dass es eigentlich um mehr als Graffiti geht. Es geht auch immer um Politik. Und die Vorgeschichte, die müssen wir jetzt trotzdem nochmal erzählen von dem iranisch-finnischen Regisseur, ist es ja Amir Eskandari. Und der hat ja auch erstmal selber eine interessante Geschichte. Da könnte man fast einen Dokumentarfilm drüber machen.
Genau, der ist ursprünglich eigentlich im Iran geboren und ist dann mit dem aufziehenden Iran-Irak-Konflikt oder Krieg besser gesagt mit seiner Familie nach Jugoslawien geflohen und ist dann dort mit dem leider auch aufziehenden Krieg, also dem Jugoslawien-Krieg, dann weiter geflohen nach Finnland und da lebt er mittlerweile und hat laut eigener Aussage immer schon Filme gemacht und genau, und hat dann irgendwann für sich entschieden, dass er was über eigentlich Trainsurfing in Sao Paulo machen wollte, weil da hat er als Kind mal eine Reportage gesehen gehabt. Und dann hat er irgendwann einfach sich das Ticket gekauft, One Way, und ist nach Sao Paulo geflogen und hat dann dort über diese Trainsurfer-Szene ist er dann in diesen Pixadores-Kosmos geraten, weil er gemerkt hat, dass es da Parallelen gibt. Und hat dann angefangen, da irgendwann zu drehen, nachdem er da insgesamt 3 Jahre gelebt hatte mit denen zusammen und hat halt irgendwann in der Zeit die Kamera einfach angeknipst und dann gedreht.
Das ist ein sehr beeindruckender Film, entstand, da du gerade gesagt hast, laut eigener Aussage, wir hören ihn hier mal ganz kurz im O-Ton, in einem Gespräch mit Mauri Film, was sein Ansatz war und da kommt das auch noch ein bisschen vor.
If I ever want to make a documentary, this is the subject and the cinematic side of it was so intriguing, so here we are now. I'm a Finnish-Iranian filmmaker who's done this film called Pixadores from Sao Paulo, Brazil, and it deals about friendship and political motivations and a lot of different things.
Quem não é visto não é lembrado. Nós fazemos isso para que nossa passagem não passe em branco.
I had done this fictional script which dealt with train surfing and I discovered a completely new world, and I was fascinated by them. The fight they were going through, and all these problems they had with society, and all this hate and different feelings they had, and of course, what they were actually doing said much more than what they were just saying.
Soweit Amir Eskandari, der Regisseur von Pixadores. Und das hat das mal so ein bisschen bestätigt, was du uns schon gesagt hast, dass er eigentlich einen anderen Einstieg gewählt hat, so das Trainsurfen, und auf einmal dann festgestellt hat, dass der Film sogar jetzt mehr werden wird. Er hat ja auch mehrere Jahre mit dem Projekt verbracht.
Genau, also 3 Jahre war er in Sao Paulo und ich weiß am Ende gar nicht, wie lange er eigentlich geschnitten hat. Ende 2014 oder 2015 kam der Film raus. Nee, 2014. Also er hat bestimmt nochmal 2 Jahre Arbeit so reingesteckt. Also am Ende 5 Jahre, 6 Jahre bestimmt, die ihn diesen Film begleitet haben.
Und man kann auch nur sagen, beim letzten Gespräch habe ich den Film selber ja noch nicht sehen können. Die Premiere der Kinotour war ja hier in Erfurt im alten Schauspielhaus. Die Hütte war voll. Hättest du das gedacht?
Also, niemals hätte ich das gedacht. Niemals. Also da bin ich dann eher immer schon sehr selbstkritisch und denke immer kleine Brötchen backen und war dann, wir haben ja unten den Einlass gemacht und dann bin ich irgendwann hoch, weil es hieß, okay, es geht jetzt los, der Raum ist voll und dann war das wirklich so ein Moment, der mich auch echt im positiven Sinne erschlagen hat, weil ich dachte, oh, hier ist ja so voll und sofort schoss mir die Aufregung in die Knie und genau, der Thomas vom Kulturquartier hat das netterweise gut eingeführt, das konnte ich nochmal kurz Luft holen und ja, das war für mich eigentlich ein überragender Einstieg, wo ich dann auch dachte, okay, das das könnte irgendwie sich richtig gut anfühlen, auch über die gesamte Tour. Also das war ein perfekter Start für die Tour und hat sich dann auch so mit Blick auf die Tour bewahrheitet, dass das was ganz Großes werden könnte und sollte.
Für die Tour werden wir auch gleich nochmal reden. Also offenkundig waren auch die anderen Städte, waren die Vorstellungen auch gut besucht?
Die waren sehr gut besucht, also was ich gar nicht erwartet hätte, also dass das so wird, wie es wird.
Letzte Station war, glaube ich, in Leipzig. In welchem Kino habt ihr da gezeigt eigentlich?
Im UT Connewitz. Aha. Was, das kann man schon verraten, mit 200 Leuten völlig ausverkauft war, was ich niemals, nie erwartet hätte. Dass da, weil der Raum wirklich groß ist und ich finde ja auch ein sehr bemerkenswertes Kino und fand das eine total gute Location dafür. Und dass das dann aber die Chefin irgendwann zu mir kommt und sagt, ey, wir müssen jetzt zumachen, es ist einfach zu voll. Das war genau wie der Start, ein total grandioses Ende.
Das ist ja immer toll. Ich versuche dann immer nachher rauszukriegen, woran liegt das? Ich glaube, ein bisschen an der Szene selbst. Ne? Graffiti, Hip-Hop ist so eng verbunden. Ich habe so das Gefühl, dass in Erfurt zumindest waren auch viele Hip-Hoper dabei, die aus Jena teilweise angereist kamen. Das hat wahrscheinlich wieder mit dir zu tun gehabt, weil du auch aus Jena kommst. Aber ich würde aber gerne mal wissen, woran das liegt, dass sich das so rumspricht. Hast du da Erkenntnisse gewonnen?
Ich glaube, am Ende sind es einfach Freundeskreise. Ich will nicht Netzwerke sagen, weil das klingt immer so funktionalistisch, aber ich glaube, am Ende sind es große Freundeskreise, die sich untereinander kennen. Ich kenne viele Leute, Freunde von mir kennen andere Freunde und ich glaube auch, dass meine Subkultur in Anführungsstrichen eine sehr dankbare Subkultur ist, weil es gibt halt nicht so viel, was da so angeboten wird und ich glaube, wenn es dann mal was gibt und vielleicht der eine oder andere auch denkt, ja, das ist irgendwas, was ich auch unterstützen möchte mit meiner Anwesenheit oder mit meiner Spende, kommen dann vielleicht doch mehr Leute als normal. Und ich glaube, dass auch die Mischung gar nicht nur so ein Graffiti-Publikum ist, sondern auch so ein eher auch politisches Publikum, weil man den Film ja auch als politischen Film schauen kann. Und ich glaube, diese beiden Genres oder Subkulturen, die können schon gut Räume füllen.
Du hast gerade gesagt, der Film, um auf den zurückzukommen, der spiegelt das ganz gut wider, weil ich habe ihn auch gesehen, war extrem beeindruckt, weil man weiß ja immer nicht, was man kriegt. Du hast ja auch erzählt, die lange Odyssee, bevor du den Film, du hast erst nur den Trailer gekannt, den fertigen Film gesehen hast. In dem Fall war das ja wirklich Jackpot, weil der gesamte Film auch künstlerisch wirklich absolut überzeugt. Nicht nur das, was man sieht, ist absolut beeindruckend. Also es gibt da so Szenen, wo die da wirklich die Hausfassaden auch hochklettern und um da ihr Zeichen zu hinterlassen, was so, also wo der Regisseur selber ja auch mitgehen musste. Und ich mir mal überlegt habe, was hat der eigentlich auch alles auf sich genommen, um diese Bilder zu bekommen. Das ist so das eine. Dann hat man vorwiegend in Schwarz-Weiß gedreht, was auch eine bestimmte Wirkung hat. Es gibt, glaube ich, nur drei Farbausschnitte in dem Film, die aber dann auch gut gesetzt sind. Also es kurz zu machen, das ist so eine Art von Doku, bei der man ganz viel rausziehen kann. Also man lernt diese vier Menschen kennen, man lernt die Situation in Brasilien kennen und man merkt auch selber, wie privilegiert man ist. Also weiß nicht, ob du nach dem Film Gespräche mit den Zuschauern führen konntest, was die so mitgenommen haben.
Ja, wir haben, das war mit so eines der schönsten Momente immer, dass danach viele Leute zu mir kamen und wir einfach total viel geredet haben. Also ich glaube, der Gipfel dieses Wir reden danach war in Berlin, wo ich wirklich, glaube ich, um 7 angefangen habe mit dem ersten zu reden und wir um 1 dann aus dem Kino raus mussten und ich durchgängig mit Leuten geredet haben, die irgendwas sagen wollten. Manche sagen nur, haben Danke gesagt, auf die Schultern geklopft. In Leipzig hat mich sogar einer gedrückt und gesagt, ey, großartige Sache. Und manche hatten richtig Lust auf so Fachgespräche, also die selber irgendeinen Background hatten mit Brasilien oder Graffiti-Background oder... Das Einzige, was ich irgendwie in diesen Gesprächen immer vermisst habe, ich dachte immer, irgendwann muss doch auch einer mal was sagen, was nicht geil ist oder was scheiße lief. Aber vielleicht sind das dann Leute, die dann eher gehen. Und genau, das war dann irgendwann fast ein bisschen gruselig für mich, weil ich so viel positives Feedback gekriegt habe. Klingt wie so ein Luxusproblem, aber es war trotzdem schön. Aber die Gespräche waren wirklich bemerkenswert, ziemlich oft.
Du hast ja uns beim ersten Gespräch erzählt, also die lange Vorgeschichte zum Film, was mal den zu kriegen, weil er lief in Deutschland nur einmal bei einem Filmfest in München. Und du weißt immer kurz den Tag ganz genau, der Kontakterstaufnahme 19. Januar 2015.
18.01.
Ja. Und das scheint ja schon eine wichtige Sache zu sein. Ein paar Mal stand das auch vorm Abbruch, ne, und so weiter. Meine Frage ist, es gibt ja einen Regisseur dazu, ne, der hat den Film ja zu verantworten. Ihr habt immer E-Mail-Kontakt gehabt. Habt ihr jetzt nur mal telefoniert miteinander, also Eskandari und du?
Wir haben immer E-Mails geschrieben. Jetzt hat er seit 3-4 Wochen leider nicht mehr geantwortet, aber es war schon die ganze Zeit immer so, dass es sehr schwierig ist. Er ist, glaube ich, ein sehr viel beschäftigter Künstler und Filmemacher. Und
er dreht gerade wieder wahrscheinlich.
Ich glaube, er dreht permanent, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dass er immer unterwegs ist und Filme macht. Und ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich ihn einfach besuche in Helsinki. Ich habe mir gedacht, komm, ich fahre einfach mal hin, weil das mich jetzt auch schon so viele Jahre begleitet und ich merke, dass ich irgendwie Lust habe, da so einen Abschluss zu finden. Und es gibt zwar noch diese Idee, nach Sao Paulo zu fliegen, da können wir ja nochmal drüber reden, aber dessen ungeachtet wollte ich irgendwie, es klingt jetzt komisch, aber einfach mal hinfahren und sagen, ey, danke, dass du auch so dabei warst. Und ich ihm das gerne auch mal so mit meiner Gestik und Mimik zeigen würde, wie das war. Weil er kennt ja nur das Feedback aus den E-Mails. Und ich glaube, ich habe Bock, immer vor ihm zu sitzen, bei einer Limo und zu sagen, ey, Amir, das war einfach großartig.
Also hast du ihm jetzt per E-Mail, also als er noch geantwortet hat, auch mitteilen können, wie erfolgreich diese Kinotour auch hier
ist? Genau, ich habe ihm immer zwischendurch geschrieben, wie so der Stand ist und wie ich mich fühle und dass ich mich freuen würde, wenn er hier wäre, damit er das sehen könnte, wie die Leute sich über seinen Film freuen. Und genau, aber es ist halt schwierig, per E-Mail das so rüberzubringen. Also.
Ihr habt weiterhin VIP-Vormittag im Programm an diesem Montag, 10. Dezember. Carsten ist schon in die Ferien gegangen, deswegen vertrete ich ihn und versuche aber, die Struktur seines VIP-Magazins beizubehalten, inklusive Espresso-Plausch, Neuvorstellungen von Alben und natürlich auch dem Montagsgespräch. Und da habe ich Tom zu Gast. Tom ist vom Rotzfrech Cinema bzw. Black Street Magazin, organisiert viele so kleine Veranstaltungen, die dann aber groß werden. Im Retronomen, Tom, hast du gesagt, war jetzt kürzlich auch wieder was sehr Erfolgreiches. Und das ist ja, wir haben eben gerade so Off-Rekord gesprochen, schön, dass es noch sowas gibt, dass Leute, viele Leute, irgendwo hingehen und gemeinsam sich Filme, so richtig spezielle Filme anschauen.
Genau, ich finde das auch immer wieder bemerkenswert, wie jetzt letzte Woche war es, Dienstag und Mittwoch haben wir den 20 Jahre 135 Film gezeigt, relativ exklusiv, und da waren, glaube ich, in beiden Städten waren wir an die 300 Leute als Besucher, was ich auch nie erwartet hätte. Wie so oft scheinbar, dass ich das nicht erwarte. Genau, und das war wirklich auch, eigentlich wollte ich so zurück, in Anführungsstrichen, in mein Tagesgeschäft und dachte auch wieder mein kleines Nischenkino fernab der Tour. Und dann war das eigentlich auch wieder wie so ein Tour-Feeling, weil das so viel Geschnattere war und so viele nette Gespräche und Leute und aus verschiedensten Städten. Also das war schon wieder irgendwie völlig verrückt für mich. Und aber schön zu sehen, dass das noch funktioniert, dass Leute
außerhalb des Fußballs, ne? Sonst hat man das immer nur bei Fußball, ne? Wo alle sich treffen und reden. Aber dass es auch andere Veranstaltungen gibt, wo die Leute sagen, das ist was Schönes, das ist was Besonderes, da reise ich sogar aus Berlin für an.
Genau. Oder dass man überhaupt bei dem Wetter seine Wohnung verlässt und sagt, ey, ich quetsche mich in so einen kleinen Laden. Und wir hatten extra zwei Veranstaltungen, einmal um 8 und einmal um 10, um dem zu erwartenden Besucherstrom Herr zu werden. Aber wir mussten dann trotzdem auch bei der um 10 Vorstellung schon Leuten sagen, ey, sorry, es ist auch jetzt voll und ihr könnt nicht mehr rein. Und genau, aber ist ja nett, wenn das funktioniert. Und
Definitiv. Ja. Wir haben dich heute hier, vor allen Dingen auch, weil du ein bisschen berichten wirst über Pixar Dordes, ein bemerkenswerter Dokumentarfilm, der von einem finnisch-iranischen Regisseur gedreht wurde, Amir Eskandari. Ein Regisseur, den du persönlich noch nicht kennengelernt hast, aber du bist dabei. Er lebt ja in Finnland und du hast gesagt, du wirst ihn vielleicht mal besuchen. Jetzt hast du aber seinen Film eben über die Graffiti-Szene in Sao Paulo mit promotet, kann man hier sagen, vorgestellt. Und du hast gesagt, diese Kinotour, 10 Städte sind es ja gewesen. Das war in jeder Stadt wahrscheinlich was Besonderes. Du hast schon gesagt, in Berlin, ja, um 7 angefangen mit dem Gespräch, um 1 hat es dann geendet. Und in jeder Stadt scheint das offenkundig gut funktioniert zu haben. Also, was hast du denn mitgenommen von der Tour?
Was habe ich mitgenommen? Das ist vielleicht eins der größten Probleme meinerseits. Also, vielleicht kennst du das, wenn man lange im Urlaub war, vielleicht so 4, 6, 8 Wochen und alleine im Urlaub war und man nach Hause kommt und alle wissen wollen, wie es war. Und ich dann gar nicht in der Lage bin, das so auf den Punkt zu bringen, weil viele sagen, habe ich ja nur alleine erlebt. Also in jeder Stadt waren Freunde oder Leute dabei, aber ich bin der Einzige, der alles gesehen hat und merke, dass mir das manchmal ganz schwer fällt, das so auszusprechen, wie das für mich war, weil ich hatte oft so einen Begriff in meinem Kopf, Glückseligkeit, das hat das oft für mich sehr gut wiedergegeben. Und das erste Mal habe ich das so richtig gespürt in Hamburg. Da war ich natürlich aufgeregt.
In welchem Kino habt ihr das da gezeigt? Ich bin nur neugierig auf die Kinos.
Im Gängeviertel. Mhm. Da hatten die so einen ganz netten Raum. Und da war ich natürlich aufgeregt mit der Rheinfahrt im Auto nach Hamburg. Dachte, okay, Großstadt Hamburg, die sind alles gewöhnt. Die holt überhaupt nichts mehr ab. Und hatte halt als ostdeutscher Provinzler großen Respekt davor. Und dann waren nicht nur die Leute vor Ort total nett, sondern das Publikum so herzlich, dass, also auch am Eingang, ich dachte, okay, die sind alle so norddeutsch grummelig, aber überhaupt nicht, die waren so herzlich. Und dann hatte ich irgendwann so einen Moment, wo ich dachte, glücklicher könnte ich jetzt einfach nicht sein, weil der Laden war auch ausverkauft mit bestimmt 90 oder 100 Leuten. Und es gab total nette Gespräche, ich habe echt total gute Leute auch kennengelernt, mit denen ich auch weiterhin jetzt was zusammen machen möchte. Und ich war dann einfach so rundum zufrieden, dass, ja, ich glaube, ich hätte da auch so heulen können, weil das mich so berührt hat, wie das so war. Und ich dachte, okay, der ganze Nerv, der gerade irgendwo gesellschaftlich passiert, AfD und Co. und was es alles gibt, das schien auf einmal so weg, weil ich dachte, okay, das ist hier so ein Ort. Und so war das dann auch auf der gesamten Tour, dass ich so durch so verschiedene Blasen gesprungen bin, wo die Leute einfach so nett und herzlich waren und das irgendwie alles so Sinn machte und so viel Herzlichkeit war und so Interesse und Ehrlichkeit. Das war irgendwie, ja, das war, ich glaube, das war eine der berührendsten Reisen meines Lebens bisher, weil das so, ja, das hat mich ganz tief berührt, wie das so war. Und dass sich die Leute auch vor Ort so um mich gekümmert haben. Ich meine, am Ende bringe ich einfach nur einen Film mit. Das ist jetzt auch nichts so Spektakuläres, aber die Leute in den Locations, die waren so, die haben sich einfach alle mal gekümmert und fühlten sich alle verantwortlich. Auch Leute aus dem Publikum, die einfach sich vorher melden, ey, wir haben auch Bock, Plakate zu verteilen und wollen auch Aufkleber kleben und Werbung machen. Und also es fühlten sich so mega viele Leute, bestimmt 100 Leute, haben sich einfach auch irgendwie verantwortlich gefühlt für diese Tour und das auch so ein bisschen als ihre Tour verstanden. Und so habe ich das auch immer versucht, nach außen zu kommunizieren, dass ich eigentlich nur ein was mache und aber das nur funktioniert, weil viele Leute was machen und sich vor Ort reinhängen. Und ja, das nehme ich so mit, dass irgendwie alles möglich ist. Dafür, dass das im April so eine blöde Idee in meinem Kopf war, sitze ich jetzt hier im Dezember und denke, okay, es ist irgendwie, was ist eigentlich nicht machbar, ne? Also
es ist schön, dass es auch so belohnt wird. Ja? Also du hast gerade gesagt, Glückseligkeit, aber auch Solidarität. Was wir auch mal sagen müssen, das Ganze basiert ja auf Spendenbasis. Bei unserem ersten Gespräch im September wusstest du ja noch nicht, es sind ja ein paar tausend Euro investiert worden. Ich weiß gar nicht, wie viele du dann reinkriegen musstest. Das waren so 2.000, 3.000, war schon
ein Sümmchen. Ich glaube, wir sind mit 2.500 Euro Schulden gestartet. Und ich habe dann immer mal einen Klassikersatz gesagt, meine Subkultur hat mich bisher noch nie enttäuscht. Und das hat sie krasserweise auch nicht. Und ich hatte immer den Plan in meinem Kopf, dass wenn wir im UT Connewitz sind und da vielleicht 100 Leute sitzen, ich einfach und mir noch 500 Euro fehlen, dass ich dann einfach die große Brandrede halte und sage, ey, lass dieses Projekt bitte nicht als Minusprojekt quasi einlaufen. Und aber das musste ich dann gar nicht, weil schon ab Berlin klar war, okay, wir haben irgendwie alles Geld drin und
also, ja. Auch das ist ja irgendwie großartig, dass das mitunter funktioniert. Ne? Also, dass wenn man die richtigen Leute hat, die kommen und wenn die Leute auch merken, dass was Besonderes, dass komischerweise manchmal eher eine Bereitschaft da ist, als hättest du gesagt, ich nehme jetzt 2 Euro Eintritt oder so. Ne? Das ist immer so ein schöner Effekt. Spende, freiwillig, da gibt man auch ganz gern was, gerade wenn es auch besondere Abende sind.
Ja, das ist ja in meinem Kino auch so. Das kostet ja auch keinen Eintritt. Aber wenn die Leute was reinschmeißen wollen, können sie das machen. Und damit hatte ich eh schon immer gute Erfahrungen. Und ich hatte ganz früh, habe ich zum Beispiel immer eine Spendenempfehlung gegeben, weil das Leute oft fragen. Mittlerweile mache ich, also seit vielen Jahren mache ich das schon nicht mehr. Und das habe ich auch auf der Tour vermieden. Ich habe gesagt, ey, du kannst in diesen Film kostenlos reingehen, du kannst auch einfach ein 20 reinschmeißen. Das ist, musst du für dich entscheiden, was du hast und was dir das wert ist. Und aber ich werde dir nicht sagen, was du dafür zahlen musst, sondern das musst du irgendwie mit dir selbst ausmachen. Und das hat total gut funktioniert. Ich finde es auch in Ordnung, wenn junge Leute mit 14, 15, 16 Jahren ihre Bronzemünze da reinschmeißen. Und jetzt hatte ich auch einen im Kino, ich so, ey, du bist doch noch Schüler, hol dir, musst den 5 Euro nicht reinschmeißen, kannst du auch 4 Euro wieder rausholen, da habe ich keinen Stress mit und ja.
Mensch, das klingt alles, also wie du es gesagt hast, nach intensiven Erinnerungen. Es ist ein bisschen das Luxusproblem für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt zuhören. Anders als im Gespräch im September können wir jetzt nicht sagen, jetzt am Freitag läuft dieser Film nochmal, ne? Weil man natürlich auch ein bisschen neugierig auf den Film geworden ist. Die Frage wäre jetzt auch, gibt es denn überhaupt nochmal die Möglichkeit, den irgendwie zu schauen oder ist da was in Planung?
Das war eine der heiß diskutiertesten Fragen neben anderen Fragen auf dieser Tour, dass mich das ganz viele Leute gefragt haben, was passiert danach? Vor allem nach Leipzig war das, was passiert jetzt? Und es gab dann immer so aus dem Publikum viele lustige Ideen, sowas wie, wir filmen das letzte Screening einfach ab und stellen es ins Netz. Ich habe gesagt, ey, fühlt euch frei, ich weiß davon nichts. Und oft kam aber die Idee, kann man es nicht auf DVD bringen, damit der Film irgendwie nicht stirbt ja. Oder einfach weiter ungesehen da in diesem Filmarchiv stirbt. Und das hatte ich mir jetzt so überlegt, ich habe das jetzt auch im Armin geschrieben, der hat sich jetzt noch nicht dazu gemeldet und wenn er jetzt aber mit Feuer und Flamme sagen wird, ey Tom, das ist eine richtig geile Idee, würde ich mir das vielleicht nochmal antun mit dem Vertrieb, die sich aber jetzt auch schon wieder ein, zwei Mal während der Tour in die Nesseln gesetzt haben, wo ich dann schon wieder gedacht habe, ey, ich habe einfach schon wieder gar keine Lust. Aber das würde ich dann nochmal auf mich nehmen, zu sagen, ey, komm, wir verhandeln das nochmal, ob man vielleicht 100 DVDs machen kann, einfach damit der Film irgendwo ist.
Definitiv. Also ich bin wahnsinnig froh, so was passt ein bisschen wie im analogen Zeitalter. Ne? Da in den 80ern, 70ern war es ja auch so, wenn man im Fernsehen eine bestimmte Folge oder eine bestimmte Dokumentation verpasst hat, dann war sie weg. Ja, heute ist man ja so sehr gewohnt, dass was auf DVD und Blu-ray verfügbar ist, dass sowas ja eher eine Ausnahme ist. Und ich wundere mich auch, wenn du mal sagst, Vertrieb und Verleih, das liegt ja in Finnland, liegen die Rechte. Ist das so ein großer Verleih, dass dir das einfach egal ist? Oder warum verfolgt du das nicht weiter?
Auch eine dieser großen Fragen, die sich, glaube ich, nie beantworten lassen werden. Ich weiß nicht, nur so ein Beispiel, damit. Da hat dann in Dresden das Screening hat gefragt, ob ich einen kurzen Trailer habe, in so einem, das heißt DCP-Format, das ist fürs Kino. Da habe ich gesagt, ja, ich frage mal den Vertrieb an, es ist ja jetzt nichts ungewohnt, dass man einen Trailer braucht. Da habe ich gesagt, ey, ich habe nur einen Trailer bei YouTube, ich brauche aber einen in diesem DCP-Format, habt ihr das? Und sie melden sich einfach nicht. Also ich habe jetzt nicht gefragt, ob sie mir was zusammenschneiden sollen oder irgendein Hexenwerk erfinden sollen, sondern einfach nur, ey, Trailer, ja, nein. Und da kommt einfach keine Antwort, wo ich dachte, ey, ihr seid so unprofessionell oder ich bin für euch so uninteressant. Naja, und dann schreibe ich ja schon die an, die eigentlich mir die Filme gegeben hat, also die das Material vor sich hat. Also ich habe jetzt nicht den Chef gefragt oder so, ich war eigentlich schon an der richtigen Stelle und das finde ich dann einfach so anstrengend und ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht bin ich einfach zu klein für die und der Film zu uninteressant.
Wir, das sind Tom und ich im Montagsgespräch. Tom von Rotzfrech Cinema, der hier in Erfurt Filmreihen veranstaltet, aber auch in Jena in Erfurt im Retronom vorzugsweise in der Johannesstraße 17a, gar nicht so weit weg von hier. Und der jetzt auf Kinotour gewesen ist mit einem besonderen Graffiti-Film, der in Brasilien spielt, der eine Dokumentation ist, des finnisch-iranischen Regisseurs Amir Eskandari. Die Kinotour war sehr erfolgreich und wir wollen mal ein bisschen über den Film auch direkt sprechen. Es geht ja um vier junge Männer, die da Graffiti machen. Und da ist auch mal die Frage, weil es geht ja um mehr als Graffiti, Politik, um ihre Lebensträume. Was aus denen so geworden ist, was weißt du davon? Also der Film ist ja schon ein bisschen her, die Dreharbeiten.
Genau, also mich hat es dann auch irgendwann interessiert, was die eigentlich machen, die vier. Weil die große Idee war ja, die irgendwann mal alle vier zu treffen. Und da hat dann der Amir irgendwann geschrieben, schon vor längeren, dass quasi drei der vier Protagonisten im Knast sitzen, wegen Hehlerei, Drogendealerei und das war dann irgendwie so, es war irgendwie so ein Schlag für mich, dass, oh nein, es gibt wirklich kein Happy End, also wer den Film gesehen hat, weiß dann irgendwie auch oder hat auch vielleicht auch das Gefühl, dass das leider irgendwie auch dazu passt, dass das so endet und halt nicht schön endet. Und was ein bisschen verrückt ist, ist, dass der Can, würde ich sagen, ist so ein bisschen der intellektuelle Kopf der Gruppe, der sich da in dieser Berliner Szene, wo es einen relativ sehenswerten und verrückten Konflikt gibt zwischen den Kuratoren und der Gruppe, wo er sich sehr klar positioniert gegen so einen Ausverkauf seiner Kunst, der jetzt vor 2 oder 3 Wochen war der in Europa unterwegs mit seiner eigenen Ausstellung. Ich glaube, er war in England und in Amsterdam. Hat auch einen ganz eigenen Katalog zu seiner Ausstellung. Also ist da schon sehr professionalisiert, hat auch einen Manager und ist, glaube ich, einen ganz anderen Weg jetzt gegangen, als man vielleicht angenommen hat, wie der verlaufen wird, wenn man den Film gesehen hat. Ich würde da nie das beurteilen oder sagen, ey, du bist ein Arschloch oder du hast dich verraten, weil das steht mir irgendwie nicht zu. Ich denke, Moral ist auch ein ziemlich hohes Luxusgut, das muss man sich auch erstmal leisten können und am Ende will der halt auch sein Geld verdienen und genau, also der macht, glaube ich, einen ganz anderen Weg. Ich weiß nicht, ob man da Karriere sagen kann, aber der war jetzt ein paar Wochen da in Dings, hat sich nie auf meine E-Mails irgendwas gemeldet. Ich habe irgendwann mal in den Zwischenzeilen mit Gesprächen rausgehört, dass es vielleicht irgendwann so einen Bruch gab mit seiner Gruppe, was ich irgendwie auch verstehen könnte, wenn man es sieht, dass er etwas anderes macht und dass der Bruch offensichtlich ist zwischen die einen sitzen im Knast und er versucht mit der Kunst Geld zu machen in Europa. Genau, aber das sind alles auch nur so Gerüchte und aber ja, das ist so der Stand. Er macht Ausstellung, die anderen sitzen im Gefängnis in Sao Paulo.
Das könnte ja sein, man kann ja nur von den Gerüchten jetzt sozusagen jetzt erstmal erleben und es muss ja einen Grund geben, warum er sich vielleicht auch nicht meldet, weil das so vielleicht, ne, wir können ja nur spekulieren, Teil einer Vergangenheit ist, mit der er vielleicht abgeschlossen hat. Aber es ist ja schon interessant, wenn man den Film sieht, möchte man unbedingt wissen, was ist da los. Man kriegt natürlich auch viel mit über Brasilien und im Vorgespräch habe ich auch wieder so gedacht, man weiß so wenig eigentlich über dieses Land. Vielleicht haben einige unser jüngstes Lateinamerika-Magazin gehört, Lama, und da ging es eben auch um die Situation, dass jetzt eben Wahlen gewesen sind, dass das Land nach rechts rückt und du hast mir das jetzt auch nochmal bestätigt, dass die Situation in Brasilien, weil du wolltest heißt ja, nach Brasilien fahren, um den Film dahin zurückzugeben, wo er herkommt, gewissermaßen. Weiß nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist.
Mein Planungsstand oder der Stand in Brasilien?
Ja, also wir machen mal beides. Also einmal Brasilien ist die Situation einfach schwieriger geworden. Und was ziehst du persönlich daraus für Konsequenzen? Also sagst du, ich fahre jetzt trotzdem hin mit dem Film, oder sagst du, das warte ich lieber erstmal ab, bis die politische Situation sich etwas entspannt hat?
Ja, also Brasilien waren ja jetzt Präsidentschaftswahlen. Der, würde ich mal sagen, rechte Kandidat hat gewonnen, wird ab Anfang Januar sein Amt besetzen und dann mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht, halt das umsetzen, was er vielleicht im Wahlkampf eingefordert hat. Genau, ich will das jetzt gar nicht so nachzeichnen, es ist ja alles dokumentiert in der Presse. Und dann hatte ich aber so einen Moment, wo meine beste Freundin, die Niki aus Leipzig, hat dann irgendwann, die hat quasi den ersten Kontakt nach São Paulo in die Favela aufgebaut, weil die da ein halbes Jahr gelebt hat. Und die sind dann irgendwann abgesprungen, weil sie gesagt haben, ey, wir können das überhaupt nicht einschätzen, was das jetzt hier in den Favelas macht und was das überhaupt im ganzen Land macht, darum können wir dir jetzt nichts zusagen. Das war erstmal so ein ziemlicher Downer für mich, weil ich da schon Lust drauf hatte, das so zu machen, weil das war auch so ein Kinoprojekt in den Favelas. Und dann hat irgendwann die Niki zu mir gesagt, ey Tom, ich würde dir, die hat zwei Kinder, ich habe ein Kind, und meinte, ey, sie würde da, also sie hat ihren 4-Wochen-Urlaub in São Paulo abgesagt und hat dann gesagt, Tom, an deiner Stelle würde ich das auch machen, da nicht hinfahren, weil das nicht abschätzbar ist, was da ist. Und es war für mich sehr abstrakt. Und dann hat dann der Hiram, der mir den Untertitel übersetzt hat, ein Freund von mir, der auch in Jena lebt, und der hat dann an dem Wahlabend, der quasi so Nachrichten von seinen Freunden aus São Paulo kriegt, die gesagt haben, okay, hier wird gerade eine Kneipe von Homosexuellen, also so eine homosexuellen Kneipe wird gerade überfallen von Wahlanhängern des Präsidenten, die quasi da offen zur Gewalt aufrufen und dann einfach die ganze Kneipe zerlegt haben. Also das war so ein kleines Beispiel, so eine Momentaufnahme, die mir das so vor Augen geführt haben, dass es da jetzt irgendwie anders ist und da auch irgendwie eine andere Gewalt im Raum steht oder auf der Straße präsent ist, und wo ich dann schon überlegt, okay, fahre ich da hin oder fahre ich da nicht hin? Jetzt denke ich mittlerweile, ich fahre hin, einfach weil ich es machen muss. Das ist irgendwie so ein innerer Drang, das so für mich abzuschließen. Aber dann habe ich in Hamburg auch eine Freundin kennengelernt, die auch Kontakt nach São Paulo hatte. Die hat mich mit zwei total fitten Typen verbunden. Den hatte ich jetzt auch Kontakt, und die haben sich dann aber auch schon nicht mehr gemeldet. Ich weiß halt nicht, ja, ich kann auch nur mutmaßen, was das in den Vierteln für eine Stimmung gibt und was da, weiß nicht, ob die alle erstmal abwarten. Und der eine hat gleich, wo das auch ein Graffiti-Künstler ist und da gut vernetzt ist, hat gleich gesagt, ey Tom, ich kann dir bis Dezember eh nichts sagen. Also alle halten, glaube ich, die Bälle flach, und ja, das wird sich jetzt zeigen. Ich werde jetzt, glaube ich, ab Januar, ich will jetzt nochmal mich ein bisschen runterfahren und das alles sacken lassen und im Januar dann nochmal sehr engagiert angreifen, in Anführungsstrichen.
Dann gibt es bestimmt ein drittes Gespräch zwischen uns. Wenn das klappt, wäre es natürlich großartig, aber ich verstehe genau die Bedenken. Vielleicht gibt es ja auch die kleine Variante, die du schon angesprochen hast. Das ist jetzt nicht ganz zurückbringen, den Film, aber zumindest zum Regisseur zurückbringen, wenn du nach Helsinki fahren würdest und endlich mal Amir Eskandari persönlich kennenlernen würdest. Man weiß ja nicht, was das für ein Typ ist. Vielleicht seid ihr euch gar nicht sympathisch. Vielleicht wäre es ja auch gut, dass ihr euch gerade nicht kennt.
Das kann auch gut sein, ja. Aber mein Gefühl ist, dass wir beide irgendwie uns gern mit Herzblut irgendwo reinhängen, und ich hatte immer das Gefühl in meinem Leben, dass das oft dann auch eine gute Basis ist, auf der man sich versteht.
Also die Geschichte, das ist das Schöne bei Pixadores, dass es ein Film ist, der für sich funktioniert, wenn man ihn dann hoffentlich mal irgendwann auch mal wieder sehen kann, aber bei dem im Umfeld auch ganz vieles passiert. Die Geschichte des Regisseurs ist eine eigene Geschichte. Deine Geschichte schon jetzt ist auch wieder eine eigene Geschichte, ne? Die Kinotour, die Menschen, die du kennengelernt hast, und ich würde gerne am Ende des Gesprächs mal wissen, Pixadores, wir haben es rausgehört, ist jetzt ein großes Projekt gewesen. Du fährst dich gerade ein bisschen runter, aber du machst ja auch andere Sachen. Was ist jetzt so das nächste, vielleicht kleinere Projekt? Also gibt es wieder was im Retronom zu sehen, wo wir schon mal drauf verweisen können?
Es gibt verrückterweise schon wieder viele kleine Projekte. Ich zeige jetzt am Mittwoch in Jena und nächste Woche Dienstag im Retronom die Dokumentation Augenblicke, Gesichter einer Reise. Es ist so eine was ganz anderes, ist, glaube ich, eher was Herzlicheres auch, es war mir irgendwie wichtig.
Französische Regisseurin, ne? Aktisch war da, glaube ich.
Genau, ja. Mit diesem Streetart-Künstler J.R. aus Frankreich, und die haben, glaube ich, eine sehr herzliche Dokumentation gemacht, wo sie mit so einem Fotomobil durch Frankreich reisen, und das fand ich irgendwie nett, dachte ich, das passt gut in den Dezember, und ich wollte ihn auch unbedingt sehen, und genau, der kommt jetzt. Und was vielleicht ganz gut nochmal passt zu unserem Thema heute, am 10.01. Zeige ich aller Voraussicht nach auch einen Film aus Sao Paulo, weil sich über die Tour in Berlin, habe ich eine Galerie kennengelernt, auch übermittelt über andere Freunde. Und die laden zwei Pixadores-Künstler, die nicht aus der Gruppe kommen, die in dem Film eine Rolle spielen, sondern aus einer anderen Pixadores-Gruppe, haben die nach Deutschland eingeladen, die eine Ausstellung in Berlin machen. Und es hat sich dann ergeben, dass die am 10.01. diese zwei Maler zusammen mit ihrem Film ins Retronom kommen. Worauf ich richtig Lust habe, weil es so eine Möglichkeit gibt, so von Leuten vor Ort mal zu hören, okay, wie ist eigentlich die Stimmung? Und man natürlich über dieses Thema Pixadores nochmal sprechen kann. Was auch spannend ist, es gab eigentlich die Idee, den Film nochmal in Berlin zu zeigen, bei denen auf der Ausstellung. Die haben aber gesagt, ey, prinzipiell eine gute Idee, aber wenn zu Hause rauskommt, dass wir in der Nähe dieses Filmes sind und damit was zu tun haben, gibt es mächtig Ärger. Also da gibt es scheinbar auch Stress, wie man auch hier Stress kennt, zwischen verschiedenen Gruppen. Aber darauf habe ich total Lust. Wir haben auch der Hiram, der den Untertitel gemacht hat, der wird auch als Übersetzer vor Ort sein für eine Diskussion danach. Und genau, die Kulturförderung aus Erfurt, ein ganz großes Danke. Die hat Interesse bekundet, das zu unterstützen finanziell. Das geht es ja auch um Zugtickets hin und zurück. Und ja, für mich auch eine totale Ehre, dass die in diesen wenigen Wochen, die hier sind, aus der Hauptstadt Berlin für 2-3 Tage in die ostdeutsche Provinz kommen. Finde ich total bemerkenswert und auch eine dieser positiven Folgewirkungen dieser Tour, dass man sich da kennengelernt hat. Und da habe ich total Lust drauf. Und genau, ansonsten werde ich weiter ein Kino machen. Ich habe fürs nächste Jahr schon 5 Filme auf meiner Liste. Verrückterweise haben 3 Filme mich uns angefragt, ob wir mit ihnen auch so eine Tour machen wollen. Das hat mich dann auch so auch auf eine positive Art erschlagen, wo ich sagte, ey, ich muss erst mal runterfahren. Und genau darum denke ich, dass das mindestens ein Film wird es werden, vielleicht auch 2, aber ich habe ja auch Familie, wie du gerade schon erwähnt hast. Ich will und muss das auch immer absprechen und genau.
Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, schon mal zu notieren. Trotzdem die beiden Sachen, die du jetzt schon konkret nennen konntest. Also nächsten Dienstag ist 18. Dezember im Retronom dann Augenblicke, Gesichter einer Reise. Diese Dokumentation mit dem Fotokünstler J.R. war auch für den Oscar nominiert übrigens, dieser Film. Also hat wirklich von sich reden gemacht.
Echt? Das wusste ich.
Ja, hat weite Kreise gezogen. Und du hast gesagt, am 10. Januar, ein Donnerstag im neuen Jahr, wird dann sozusagen das Gespräch sein mit den Pixadores-Künstlern.
Genau, ich bringe ihren eigenen Film mit, so eine Straßendokumentation über Sao Paulo. Eine Stunde, wo die quasi ein Porträt sind. Gibt es 3 Porträts über Kunst in Sao Paulo auf der Straße und die Pixadores haben einen Part da drin.